Guten Tag erstmal, Gerz, mein Name, Süddeutsche Zeitung. Ich muss mich kurz orientieren, wer alles da ist. Sind sehr viele Leute da. Ich habe jetzt gehofft, ich kenne keinen. Ich kenne tatsächlich keinen, das ist super. Weil das Problem ist, ich bin an der Journalistenschule, doch den kenne ich. Oder? Nicht? weil ich bin an der Journalistenschule in München gelegentlich und habe auch schon einige wiedergefunden hier, die ich hatte. Und da hat man dann ja so einen Ruf zu verlieren oder zu gewinnen, je nachdem. Und da dachte ich mir, wenn ich die Leute nicht kenne, ist es irgendwie angenehm. Ich kenne wirklich keinen. Ist auch keiner von der SZ da, oder wie? Ist keiner von der SZ da? Da könnte man viele Sachen über die SZ erzählen. Aber das kann man nicht, weil das Mikro ja an ist. Von daher konzentrieren wir uns auf das. Naja, ich bin doch Journalist, ich weiß doch, wie das dann läuft. Nein. Machen wir es, sind wir ernsthaft hier in dem Kurs. Das Problem ist bei so einer Sache, ich habe gerade schon mit dem Stefan Willicke gesprochen, der ja hier sitzt, dankenswerterweise. Ankenne ich, ja, genau. Das ist natürlich etwas, das ist ein Experiment, was wir hier machen, dieses Reporterforum. Und wenn man mit jungen Journalisten zu tun hat, mit Journalistenschülern, ist es ein bisschen einfacher, weil das eine andere Fallhöhe vielleicht ist. Den kann man dann noch ein bisschen was erzählen. Hier sitzen ja nun gestandene Reporter offenbar da. Vielleicht kann ich mal kurz fragen, wer Journalistenschüler ist in dieser Gruppe. Aha, gut. Und wer ist festangestellter Reporter oder sonst wo bei der Zeitung? Gut. Und wo kommt ihr ungefähr so her? Einfach mal gefragt hier.
Tagesspiegel.
Tagesspiegel.
Stern. Noch?
Stern. Okay. Sind Tageszeitungsleute da, abgesehen vom Tagesspiegel?
Freie Presse.
Freie Presse? Ja? Genau. Okay. Den kenne ich da hinten, den mit der Brille. Ja? Christian?
Ja.
Den so. Hoch geehrt. Gratulation übrigens nochmal. Genau, also wenn ich jemanden, ich kenne bestimmt, also wahrscheinlich vom Namen her kenne ich die meisten, das sollte also jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder so, das ist einfach vom Gesicht her nicht. Wir machen uns Gedanken über die Reportage in der Tageszeitung und ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn wir das dialogisch machen könnten. Also ich habe keine Lust, hier große Reden zu schwingen. Den Text, den ihr gelesen habt, der ist halt ein Beispiel, wo ein paar Sachen geglückt sind, viele Sachen auch nicht geglückt sind, aber er ist halt ein klassisches Beispiel für die Reportage in so einer Tageszeitung wie der SZ. Aber das ist halt nur die Grundlage dessen, was wir hier machen. Ich habe auch gesehen, dass einige einen sehr kleinen Ausdruck bekommen haben. Ich dachte, dass der Spiegel in der Lage wäre, das richtig groß irgendwie über die Bühne zu bringen. Es wird jetzt auch wieder aufgenommen, keine Kritik am Spiegel, aber gut. Ich dachte, das ist, wenn es so klein gedruckt ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Und hier ist es bei der Kollegin auch noch fast nicht lesbar. Ich hoffe, das spricht jetzt nicht gegen den Text. Aber gut, darüber reden wir im Einzelnen. Aber das ist nur die Grundlage dessen, was wir besprechen wollen. Wir wollen auch darüber reden, welche Position hat die Reportage in der Tageszeitung im Vergleich zur Reportage im Magazin. Und ist das vielleicht eine aussterbende Gattung? Warum ist das so? Und wenn es eine aussterbende Gattung ist, können wir etwas tun, um diese aussterbende Gattung vor dem Aussterben zu bewahren? Das wären eigentlich die Fragen, die ich heute auch jenseits von dem Text ganz gerne mit euch diskutieren würde. Erstmal sagen wir du zueinander, ne? Also man muss jetzt nicht siezen oder so, gut, ist in Ordnung. Ist es denn eine aussterbende Gattung in der Tageszeitung? Was denkt ihr, die Leute, die bei der Tageszeitung arbeiten? Bitte.
Ich denke, dass es von den Arbeitsbedingungen halt so ein bisschen abhängt, also von den Grundvoraussetzungen. Wie viel Zeit kann jemand für Recherche investieren? Das wäre zum Beispiel eine Frage, die mich für den Text interessieren würde. Also wie viel Zeit war da tatsächlich?
Können wir uns auch ganz, wenn wir was zum ersten Mal was sagen, ganz kurz sagen, wer wir sind? Du bist?
Ja, okay, Marc Neller, Tagesspiegel. Die Frage war, aussterbende Gattung, ja oder nein? Ich habe gesagt, ist abhängig wahrscheinlich von den Arbeitsbedingungen, also von Zeitung zu Zeitung vielleicht schon unterschiedlich. Wie viel Zeit ist für Recherche etc.?
Ja, machen wir gleich weiter hier.
Ja, da haben wir Gräfe Freie Presse. Also aussterben würde ich sagen, im Gegenteil, ich meine, also nichts, also wann war eine Reportage, irgendwas authentisch zu fassen, vor Ort zu fahren, wichtiger als heute. Wie du sagtest, also die Frage ist wirklich jetzt, vor allem bei kleinen regionalen Zeitungen, jetzt wo ich jetzt zum Beispiel arbeite, was für Formen nimmt man an, dass man, sag ich mal, diese beiden Seiten einen Punkt zu treffen oder irgendwie ein Ereignis zu weiten, in dieser kurzen Zeit in einer bestimmten Form rüberbringt. Also diese große klassische Reportage, die ist sehr unter Druck, finde ich.
Ja.
Aber darauf müsste man eben viel stärker reagieren mit anderen Formen, wie es vielleicht nicht so häufig gibt. vielleicht auch kürzeren Formen.
Ja. Mhm. Ja. Und du bist auch der Meinung, dass man eine Reportage, dass man auch eine sehr kurze Reportage schreiben kann.
Mit dem anderen Erkenntnis werden natürlich. Mhm.
Noch jemand? Hatte sich noch jemand gemeldet? Aussterbende Gattung, Reportage in der Tageszeitung? Bitte?
Ja, so etwas von meinem Gedanken. Also ich glaube allein deswegen schon nicht, dass eine aussterbende Gattung ist, weil durch das Internet einfach die Aktualität sozusagen immer viel schneller und viel stärker im Internet präsent ist. Und um sich davon abzusetzen, die Tageszeitung ja ganz dringend sich Wege überlegen muss, wie sie das kann und einfach viel mehr Hintergründe und analytischere Ansätze braucht. Und da ist die Reportage natürlich ein wichtiges Element, um das zu versuchen oder zu schaffen.
Ist das in deinem Arbeitsalltag real, dass das gefördert wird, die Reportagen im Handelsblatt? Ich habe jetzt den Überblick nicht so genau. Das muss ich sagen. Ich lese nicht jeden Tag 35 Zeitungen.
Das wird gesendet, also klar, das wird gefördert.
Okay, alles klar.
Könnte sicher immer noch stärker gefördert werden.
Ist aber eine ganz ernste Frage bei Tagesthemen aus meiner Wahrnehmung. Jenseits vom Internet gesendet.
Meiner Erfahrung nach muss man sich da einfach sozusagen versuchen, selber Freiräume für zu schaffen.
Bitte?
Ich finde das eine schöne Idee, dass Zeitungen sich dadurch absetzen vom Internet und der Geschwindigkeit des Internets, dass sie sich mehr auf Geschichten, mehr auf Menschen, mehr auf den emotionalen Zugang vielleicht zu Nachrichten begrenzen. Aber es gibt auch Kräfte, die dagegen wirken. Und wir haben das zum Beispiel gemerkt dadurch, dass in Zeiten von Zeitungskrisen, also da, wo die Mittel kleiner werden, wo auch sofort der Umfang des Blattes kleiner wird. Mhm. Natürlich auch im Lokalteil, wo Reportagen stehen können, nicht nur wie bei uns auf der Seite 3, dass da der Platz so weit schrumpft, dass einfach nur noch Platz für Nachrichten ist und dass man sich einfach überlegen muss, was erzählen wir dem Leser jetzt über, was weiß ich, eine Ratssitzung oder sonst irgendwas. Ist da der Platz dafür, den vorzustellen, der da jetzt seit einem Jahr dahinterher ist, dass irgendwas klappt oder ist doch nur der Nachrichtenwert drin? Und das ist ein Zwang, der nicht zu unterschätzen ist. Also wenn es jetzt wieder aufwärts geht, glaube ich, ist dann direkter Zusammenhang mit finanziellen Mitteln. Mit einer Verbesserung. Hoffentlich.
Ja, bitte.
Ja, hallo Luis. Ich habe gerade bei der Frankfurter Umschau die Umstellung auf Tabloid mit durchgemacht.
Sozusagen. Ganz kurz. Daniel Buß, bist du eigentlich der Sohn von Jochen Buß?
Das ist korrekt.
Danke.
Okay.
Nee, ihr kennt euch ja alle, der Daniel, du bist medienmäßig ziemlich aktiv auch, ne? Genau, und ich kenne deinen Vater so ein bisschen von mehreren Gesprächen im Stadtcafé, sehr angenehme Begegnungen, und von da habe ich immer gedacht, medienmäßig, deswegen habe ich einfach gefragt. Okay, bitte, Entschuldigung, ja, bitte.
In dem Fall Frankfurter Rundschau, jetzt quasi eine halbierte Zeitung, also es wird gesetzt auf kurze, knackige Texte, es gibt sozusagen Meldungsfriedhöfe auf ganzen Seiten, gestreckt. Die Reportagen an sich sind dadurch weitestgehend auch betroffen und werden sehr knapp gehalten auf wenigen Zeichenanzahlen. Nur eine Neuerung gab es, die Seite 3 wurde zwar abgeschafft, dafür wurde eine Doppelseite geschaffen, täglich Reportage. Das heißt, es ist gewünscht, auf gleich zwei Tabloid-Seiten eine komplette Strecke zu fahren. Mhm. Und auch das Magazin sozusagen ist ja jetzt erneuert worden. Und also so als Fazit würde ich sagen, die Masse wurde angestampft an Reportagen jetzt bei der Umstellung auf das kompakte Format. Mhm. Aber es wurde sehr gezielt auch neuer Freiraum geschaffen für Reportagen. Mhm. Sozusagen aussterbende Gattung, was die Umstellung angeht, auf Tabloid, würde ich sagen, ja und nein.
Okay. Ja, vielleicht eine Handmeldung noch. Hat sich noch jemand gemeldet gerade hier, oder habe ich das? Nee, keiner mehr. Gut. Also ich denke, das sind viele Punkte angeklungen, die ich auch aus meiner Arbeit oder in meiner Arbeit beobachten kann. Ich habe so eine, vielleicht wenn man so die Gesamtschau mal hat, dann hat man, wenn man sich den Spiegel anschaut von vor 10, 12 Jahren, dann hat man, glaube ich, etwas anderen Umgang mit der Reportage da beobachtet. Jetzt haben die einfach super Leute da. Das ist ja auch ein Ergebnis vom Spiegel Reporter, das kennen wir alle noch, die jetzt in der Zeitung oder im Magazin aufgegangen sind und haben einfach diese Umfänge, und das fing schon damals an, als die Namen drunter gestanden haben. Beim Spiegel haben ja lange ganz wenig Namen drunter gestanden. Da ist einfach eine Entwicklung gekommen hin zur Reportage, die da auch, glaube ich, intensiv gepflegt wird. Ich kenne jetzt die Spiegelleute nicht persönlich, aber ich habe den Eindruck, dass da auch sehr viel drüber geredet wird. Und bei der Zeit ist es halt auch so. Also wir wissen alle, welche grandiose Entwicklung die Zeit genommen hat. Und da findet man jetzt das Dossier. Es sind ja Reportagen, oder auch im Leben stehen ja sehr viele Reportagen drin. Da hat man manchmal das Gefühl, da stehen 5, 6 Wahnsinnsreportagen in der Zeitung, in jeder Ausgabe. Und da hat man manchmal als Tageszeitung schon das Gefühl, da kann man nicht mehr so richtig mithalten. Ja? Oder man fragt sich, wo ist man da positioniert? Früher war das anders. Die SZ ist ja eine der Zeitungen gewesen, die Reportage etabliert hat, gerade auch die Seite 3. Aber die Gewichte haben sich da schon ein bisschen verschoben. Ich sage das jetzt einfach völlig wertfrei. Ja? Das kann man dann teilweise auch an den Preisvergaben ablesen, wobei ich auf Preise auch nicht so viel gebe. Das kann eigentlich nicht der einzige Maßstab sein für die Arbeit, die wir tun. Aber da sieht man vielleicht, dass es jetzt eine Gewichtung auch bei der SZ dahin geht, Dinge aufzuklären, Dinge herauszufinden, investigativ zu arbeiten, ja, was früher vielleicht noch stärker der Spiegel gemacht hat, der es natürlich nach wie vor auch macht. Aber die Pflege der Reportage, eigene Position, ist ein umkämpftes Feld in so einer Tageszeitung. Ne? Und dann hat man die Frage, womit hat es zu tun? So, jetzt hat ja der Kollege von Tagesspiegel gerade schon gefragt, wie viel Recherchezeit hat man für so eine Geschichte? Jetzt einfach mal angefangen am Beckenbauer-Text. Ich habe jetzt extra einen Text ausgewählt, der viele Mängel hat, weil ich finde, irgendwie jetzt die super, super klasse Texte immer vorzuführen, das ist halt manchmal ein bisschen deprimierend, das bringt einen auch nicht richtig weiter. Abgesehen davon werdet ihr heute sicherlich noch andere wahnsinnsklasse Texte zu lesen bekommen. Deswegen erfahrungswert an Journalistenschulen eher auch Dinge hier zu präsentieren, die große Fehler haben. Du hast gefragt, wie viel Zeit? Warum hast du gefragt?
Zum Beispiel, weil eines ja auffällt, dass man bei Beckenbauer immer so dabei ist. Aber zum Beispiel, es gibt so zwei, drei Stellen, wo das Gespräch mit ihm interessant wäre und weil es ja schwierig ist, ihn zu bekommen und vor allem in dieser Phase zu bekommen, die WM ist in der Vorbereitung und so weiter und so fort.
Ja.
Und ich einfach wissen wollte, gab es denn Versuch, wenn ja, wie lange hat es gedauert, bis da eine Antwort kam und so weiter, welchen Druck gab es von der Redaktion, wir müssen dieses Stück jetzt langsam bringen, weil sonst die anderen dran sind und all diese Sachen, die so in den Alltag mit reinspielen, weil ich gern ein kompletteres Bild davon bekäme, was waren die Umstände, unter denen dieses Stück reingekommen ist und wie hätte es dann vielleicht idealtypisch aussehen können, wenn es so geklappt hätte, wenn alles ideal gelaufen wäre mit der Vorbereitung.
Wie hätte es idealtypisch für dich ausgesehen? Was fehlt dir?
Keine Ahnung, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, Beckenbauer tatsächlich zu sprechen. Also es gibt da so einen Absatz, wo es dann so ins Philosophische reingeht, das ist das vierte Bein. Unter dem Bild gleich Beckenbauer sagte, wenn er in stofflicher Form und so weiter und so fort. Das ist sowas, wo ich halt gerne einfach mal hören würde, was sagt er denn dazu? Ich kann mir vorstellen, dass das für ihn entweder sehr peinlich geworden wäre oder B, es wäre ganz überraschend gewesen. Jedenfalls wäre eine Reaktion von ihm darauf sehr interessant gewesen.
Ja, ja. Das ist ein Aspekt, der wichtig ist. Ich denke, die Anfragen Beckenbauer zu bekommen, das ist immer schwierig. Und das Verhältnis Franz Beckenbauers zur SZ ist auch ein sehr belastetes. Und das Verhältnis von Franz Beckenbauer zu Gerz ist auch ein bisschen ein belastetes. Weil ich hatte mal vor ein paar Jahren für das SZ-Magazin eine Franz-Beckenbauer-Geschichte geschrieben, wo ich ihm all diese Fragen gestellt habe und er all diese Antworten gegeben hat, die einigermaßen überraschend waren. Ja? Nämlich wir haben 3 Stunden geredet und sich natürlich ständig widersprochen hat und so. Das war auch eine spannende Geschichte und habe ich dann auch ganz nett so hinschreiben können, aber danach war das Bedürfnis, Franz Beckenbauer mit mir zu reden, eigentlich nicht mehr vorhanden, sozusagen, pulverisiert. Ja? Das war die eine Sache. Deswegen habe ich gedacht, wir nähern uns dem Franz Beckenbauer jetzt mal einfach über die Beobachtung. Wir fragen uns, was ist das? Ist ja auch eine andere Position. Man muss sagen, das war vor der WM, das war auf der Hochzeit der Beckenbauer-Fall. Mittlerweile ist das hier wieder eine ganz andere Geschichte. Wir nähern uns diesem Phänomen und versuchen herauszufinden an Beobachtungen, was hat dieser Mensch? Was ist das? Wie verhalten? Also wir porträtieren nicht den Franz Beckenbauer, weil das auch ein bisschen langweilig ist, sondern über das Verhalten der anderen Leute. Das war so im Prinzip der Ansatz, ja? Und natürlich ist immer ein Druck da, es kam irgendwie eine andere Beckenbauer-Geschichte irgendwo. Das Ganze findet ja in Nürnberg und in der Umgebung statt. Das war gerade mal so eine Woche, wo der auch mal wieder in Deutschland war. Sonst ist er immer in der Welt rumgefahren. Ja? Sagen wir es mal so, was Wahnsinn gewesen wäre für eine Franz-Beckenbauer-Geschichte. Und ich weiß nicht, ob die irgendwo gestanden hat, ich habe den Überblick nicht, mit Franz Beckenbauer nach Afrika zu fliegen. Ja? Oder sonst wohin zu fahren. Der hat ja so eine Welttour gemacht, das wissen vielleicht einige oder einige wissen es nicht. Der war Chef vom Organisationskomitee bei der WM und hat dann alle Teilnehmerländer, 32 sind es, besucht. Ja? Mit, was man hört, mit überraschenden Ergebnissen auch. Der ist natürlich, wenn der irgendwo in Afrika, in Angola landet oder sowas, wundert man sich manchmal, wie er sich verhält. Es gibt da irgendwie eine Armani-Oberrealschule. Ich glaube, in Afghanistan war er mal und dann hat er echt allen Ernstes gefragt, ob die nach Armani benannt worden ist. Ja? Allen Ernstes, das ist natürlich Gold, wenn man sowas findet, ja, absolut. Das wäre, wenn du jetzt sagst, idealtypisch, ja. Und da ist dann die Frage, kann man als Zeitung, als SZ das so machen? Ich will nicht sagen, dass man es nicht machen kann. Vielleicht liegt es auch daran, dass man eher sagt, wir machen das nicht. Aber man ist als Reporter, oder bei mir ist so, ich bin auch in anderen Dingen eingestanden, da sind eifrig da teilweise Tischdienste und sonstige Dinge. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, man klingt sich jetzt mal 6 Wochen aus und begleitet Franz Beckenbauer in Afrika. Wär vielleicht reizvoller gewesen. Im Prinzip ist das die kleine Variante des Ganzen. Ne? Aber eine andere Geschichte ist auch, es sind natürlich gravierende Mängel drin in der Sache. Du hast gesagt, es sind manchmal so philosophische Anwandlungen. Und ein gravierender Mangel ist natürlich der, dass man, wenn man, sagen wir mal so, die Schwierigkeit ist, du hast viele Leute, die den Beckenbauer toll finden und klasse finden, Stoiber zum einen, dann ist es der Medienteil zum anderen, dieser unsägliche Rubenbauer da mit seinen blöden Kommentaren, ne? Super. Aber du findest überhaupt keinen Kritiker, ja? Du bist letztlich immer gefordert, deine Position zu Beckenbauer, die du natürlich hast, ja? Irgendwie unterzubringen. Und dann kriegt es natürlich im letzten Bein, natürlich hat er in der ganzen Welt für Deutschland geworben, das hat Leitartikelstil in dem Fall. Ne? Das darf man natürlich um Gottes Willen niemals so machen. Ja? Jetzt im Nachklag, ich habe das nochmal gelesen und gedacht, okay, ich wollte jetzt einen Text bringen, der Mängel hat. Ich habe gedacht, so viel Mängel hätte er auch nicht haben müssen, aber bitte ich mir dann doch entsprechend hoch anzurechnen. Das geht natürlich gar nicht. Ja? Man hätte, die Idee war schon richtig, die ich gehabt habe. Cohn-Bendit war in der Phase einer der wenigen Beckenbauer-Kritiker, die du überhaupt haben kannst. Es gab damals, glaube ich, 2 Beckenbauer-Kritiker. Der eine ist Hans-Jochen Vogel, so, und der andere ist Cohn-Bendit. Und den Vogel willst du nicht immer wieder bringen, weil der will auch jedes Zitat dann wortwörtlich drin haben und so. Und die ganze Zitiererei mit Hans-Jochen Vogel ist ziemlich schwierig. Ja? Aber Cohn-Bendit war noch nicht so zu dem Thema befragt worden. Nur, ich darf ihn natürlich nicht anrufen. Ich muss auch für so eine Geschichte, auch für so eine 330-Zeilen-Geschichte in der SZ, im Prinzip mich zu Cohn-Bendit aufmachen, nach Straßburg oder Brüssel oder wo er gesessen hat, muss mit ihm reden. Und dann kann ich diesen ganzen Block, wo ich dann sage, ja, also kann ich natürlich in dem Gespräch mit Cohn-Bendit reportagemäßiger rüberbringen. Ideal wäre es natürlich gewesen, der ist in Nürnberg und da ist auf einmal voll der Beckenbauer-Kritiker dabei. Ja? Man kann sich auch vorstellen, das wäre die andere Möglichkeit halt. Da kommen wir auch gleich noch vielleicht drauf. Ja? Aber das ist natürlich ein Fehler, wenn ich dann auch, ich bin dann so ehrlich gewesen, habe mir auch überlegt, schreibe ich das jetzt, aber gesagt, er sagt es am Telefon. Ja? Weil ganz schlimm immer, diese ganz, ganz heftigen Fehler, die auch von jungen Journalisten immer gemacht werden, ist dann irgendwie, die haben dann so 3-4 Szenen drin und dann wird Cohn-Bendit halt beschrieben oder der taucht auf einmal irgendwo auf. Und ich sage dann mal, ja, wo kommt denn der jetzt her? Ja, hast du mit dem telefoniert oder nicht? Liest man ja auch in vielen Reportagen, die in der Zeitung stehen. Also ich war dann schon so ehrlich zu sagen, er erzählt es am Telefon, aber ist es natürlich trotzdem für eine Reportage auf ganz hohem Niveau, geht es natürlich nicht. Ja? Das ist ja gut, was er sagt, er vermittelt ja auch was und seine ganze Initiative ist ja interessant. Aber man hätte wirklich in der Tat auch für eine 330-Zeilen-Geschichte zu Herrn Cohn-Bendit sich aufmachen müssen. Und dann ist natürlich auch schon wieder die Frage, macht man das? Und ich weiß nicht, ob man jetzt, wenn ich jetzt bei der Zeit wäre oder beim Spiegel wäre, also wenn man 1000 Zeilen, man kann natürlich über Franz Beckenbauer in der Tat wirklich 1000 Zeilen schreiben. Man kann sich zum Beispiel mit der Bild-Zeitung auseinandersetzen. All diese Anwürfe. Man kann sich überlegen, ob man mit dem Menschen spricht, der damals diese Wahnsinnstitelei gemacht hat, wir danken Franz dem Oberkaiser oder was da gestanden hat. Ja? Überhaupt diese hündische Ergebenheit der Bild-Zeitung. Kann man sich natürlich überlegen. Bitte.
Man hätte natürlich müssen.
Richtig.
Natürlich hätte man müssen. Was ist das Natürliche daran?
Erstmal, wer sind Sie? Wer bist du?
Ich heiße Marie Lampert und den Leuten schreiben bei, auch Journalistinnen und Journalisten.
Ja, man hätte natürlich müssen, ist das jetzt eine Sprachkritik an dem Satz?
Nee.
Ach so.
Den Grund möchte ich. Warum?
Warum man zum,
machen ja alle so.
Warum man zum Cohn-Bendit fahren muss?
Warum geht's gar nicht so?
Weil wir eine Reportage schreiben. So.
Und muss ich alles selber sehen?
Nein, ich muss nicht alles, ich kann nicht immer alles selber sehen. Das ist Wahnsinn. Ja? Es gibt ein paar Beispiele, wo einer alles selber gesehen hat. Wenn du sagst, du beschreibst einen Tag, ja, Ortstermin beim Spiegel ist es so, du fährst irgendwo hin und hast einen Tag, dann siehst du wirklich in der Tat wahnsinnig viel. Ja? Bei so einer Geschichte, wo du im Prinzip verschiedene Leute auch heranziehen musst, ja, musst du schon auch anderswo mal hinfahren. Und es kann nicht sein, dass ich eine Geschichte aufbaue mit Beobachtungen in Nürnberg, mit Beobachtungen in dem Fernsehstudio, ja, und dann fällt ein Element, was aber sehr wichtig ist, ja, der Kritiker, fällt total raus, weil ich ihn nicht gesehen habe. A, erstmal, wenn ich ihn sehe, erlebe ich immer viel mehr, als wenn ich mit ihm telefoniere, das ist ganz klar. Ja, die Leute haben ja wahnsinnig Sachen da. Ich habe neulich mal mit Tom Buro gesprochen und der hat mir dann erzählt, dass er mit den Ohren wackeln kann. Tom Buro saß neben und hat mit den Ohren gewackelt. Ja, das ist ja ein wahnsinniges Erlebnis. Einfach, das muss man sich ja, da darf man sich ja nicht drum bringen, sowas mal zu erleben, dass Tom Buro mit den Ohren wackelt, oder? Ja, da muss man hin. So. Und es geht einfach vom Aufbau einer Reportage. Wir müssen uns immer überlegen, wie viel Beobachtung brauchen wir, wie viel Reflexion. Das ist eh eine Grundfrage. Ja, die auch nicht immer, nicht wirklich schlüssig zu beantworten ist. Aber wenn ich eine Reportage habe und ich sehe, da ist er einfach, das ist so, das ist wie so ein 100-Meter-Läufer, der nach 80 Metern abbricht. Der läuft ganz gut, bla bla bla, ist auch nicht unspannend und dann fehlt aber am Ende, er zieht nicht richtig durch. Ja? Und das ist einfach, das geht nicht, dass so eine wichtige Person einfach nur antelefonierst. Nach meinem Dafürhalten kann man das nicht machen. Bitte. Ich weiß. Wir alle wissen.
Vorher jetzt mache ich mal was gelernt. Ich finde, das ist ein super Text. Und ich glaube, in diesem Raum hier, es gibt ganz viele, die es auch finden. Allein, dass der Kaiser nicht schwitzt, das ist eine super Beobachtung. An dem Satz hänge ich bis heute, weil man, glaube ich, diesem Phänomen Beckenbauer, das man ja auch tausendfach beweist, schon nahe bekommt. Und die Beobachtung, dass der nicht schwitzt, besser kann man gar nicht beschreiben, was diese Aura dieses Menschen ausmacht, weil ich immer von den Defiziten dieses Textes die Rede war, wollte ich das jetzt mal loswerden, finde ich sehr schön.
Das ist, vielen Dank, das freut mich natürlich sehr. Ich wäre auch möglicherweise noch auf das eine oder andere Positive gekommen, aber es ist, trotzdem bedanke ich mich natürlich. Das mit dem Becken, dass er nicht schwitzt, war übrigens auch so eine Diskussion bei uns in der, also natürlich hat der Text auch seine Stärken, das ist ja klar. Sind auch ein paar die Sache mit den, das ist zum Beispiel wie der Typ, du kannst natürlich schreiben, Beckenbauer achtet auf Kleinigkeiten. So, du kannst aber auch einfach beschreiben, wie er seine Autogramme gibt. Und das Phänomen ist wirklich, wenn du früher selber Autogramme gesammelt hast oder so, oder wenn du die jungen Sportler von heute siehst, die schreiben dann einfach immer so, weiß ich, der Klose ist auch noch außen, aber so Frings, Thorsten Frings, der macht dann so. Ganz blöd. Ne? Und dieser Beckenbauer ist immer noch, der hat bestimmt schon 1 Milliarde Autogramme gegeben. In Afrika und Bolivien und sonst wo. Ne? Jedes Ding ist wirklich ein Kunstwerk. Ja? Man könnte über Beckenbauers Autogramme zu so eine kleine Miniatur im Prinzip schreiben. Das ist echt auffällig. Das sieht man auch, wenn man bei eBay mal schaut, im Internet oder so, macht man dann ja, ob das jetzt irgendwie eine Ausnahme war, wenn der Politikerin das halt so gibt. Beckenbauer-Autogramme sind wirklich immer wirklich sehr fein gezeichnete Teile. Wunderbar. So. Das ist natürlich ein Ding, du kannst halt schreiben, er achtet auf Kleinigkeiten, das vergisst du. Diese Sache mit den Autogrammen zum Beispiel, das manchmal bleiben dir so 2-3 Sachen von so einer Reportage einfach hängen. Ja? Das sind also, da kommen wir drauf, dass die kleinen Dinge begreifen, die kleinen Dinge erkennen und ihre Größe begreifen, hat, glaube ich, entweder Kurt Schnippen mal gesagt oder Michael Haller, keine Ahnung. Aber das versuche ich dann natürlich schon auch immer. Also das glückt natürlich dann, wenn man an Beckenbauer relativ nah dran ist, schon auch. Und das ist einfach zweimal aufgetreten. Einmal hat er vorher eins gegeben und einmal halt am Ende dieser Frau Griese aus Schweinfurt. Ne? Und klar, die andere Sache mit dem Nicht-Schwitzen, das fand ich dann auch sehr wichtig, sehr, sehr witzig, weil wir haben in der Redaktion darüber geredet und eine Kollegin von mir sagte, das kann man eigentlich nicht schreiben, weil das ist despektierlich. So. Und da habe ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Ja, das sind ja, werden ja keine Gerüche oder so, ist ja gerade nicht, er schwitzt ja nicht. Ja? Und ich habe dann ein bisschen kämpfen müssen drum, weil es einfach eine Beobachtung ist. Und ich habe danach wirklich den immer wieder beobachtet. Man rennt ja mit diesen Versatzstücken, die man da geschrieben hat, auch immer rum und denkt, ist das denn wirklich so? Vielleicht fängt er in dem Moment, oft hat man ja auch Unglück, ja. Ich bin zum Beispiel ein Reporter, der, wenn er irgendwo hinfährt, meistens passiert nichts. Es gibt ja einige Reporter, die auch hier, da denke ich mir immer, das ist ja Wahnsinn, was da alles passiert. Die fahren irgendwo hin und da passiert was. Es gibt so ein paar Kollegen, da denkst du, die kommen in den Saal rein und sofort fällt die Deckenbeleuchtung runter. Zwingend. Bei mir passiert es nicht. Bei mir bleibt alles an seinem Platz. Und oft ist es so, wenn ich was beschreibe, dann habe ich immer furchtbar Angst, dass der Beckenbauer dann im nächsten Fernsehstudio ist und anfängt zu schwitzen wie die Sau. Ja? Aber es war wirklich nicht so, er schwitzt nicht. Und ich habe dann im Fernsehen auch, hat irgendeiner gesagt, Beckenbauer schwitzt nicht. Entweder hat er es von mir oder er hat es selber beobachtet oder so, aber das Phänomen, dass Beckenbauer nicht schwitzt, habe ich in der Tat wirklich den Leuten offenbar dargebracht. Das war mir wichtig. Ja? Aber es ist echt so. Es ist wirklich unfassbar. Wenn man dem, der kann 50 Grad, diese ganzen Scheinwerfer, die es da gibt oder sowas, der Typ schwitzt nicht. Ja? Alles um ihn herum zerfließt. Von daher waren das sicherlich ganz nette Beobachtungen, klar. Aber jetzt reden wir darüber, wie es idealtypisch sein müsste. Und ich weiß nicht, ob ich dich jetzt überzeugt habe, aber eigentlich ist es so, wenn ich das Ding selber lese, ist es so, ich finde immer schwierig, auch bei, wie gesagt, bei jungen Journalisten oder wenn ich eine Reportage lese in Tageszeitungen und wenn da kommt auf einmal irgendeine Figur und dann denke ich, wo kommt jetzt diese Figur her, weißt du? Ein paar werden genau beschrieben, der Schreibtisch ist so und so, bla 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 bla, und auf einmal kommt eine ganz wichtige Figur und dann denke ich, kommt jetzt die Figur her. Dann weiß ich, der hat eigentlich einen Rand telefoniert. Und wenn wir wirklich sagen, was eine Reportage ist, dann müssen wir einfach sagen, wir besuchen diesen Menschen. Abgesehen davon, dass natürlich jede Begegnung mit einer Person, das wissen wir alle, selbst wenn wir die nur im Büro treffen, wenn wir sie natürlich zu Hause treffen oder sonst wo, ist natürlich noch viel besser. Wie gesagt, vom Büro, mit dem man natürlich telefonieren kann, Interview führen kann, aber der Telefon sagt ja nicht zu dir, ich kann dir das mit den Ohren wackeln. Ja. Es ging halt darum, dass wir uns darüber unterhalten haben, seine Position innerhalb der Tagesszene, dass alle Leute sagen, Wahnsinn, die Anne Will kann mit der Augenbraue so wunderbar agieren, ja, und dass die Leute sagen, das ist entweder zynisch oder ironisch oder sarkastisch oder erotisch oder was. Jeder kann ja was reininterpretieren, dieses Augenbrauenzucken, ne? Und da habe ich ihm gesagt, was machen Sie denn? Sie könnten doch auch mal, weil alle sagen, ja, Tom Buro ist so blass, so, und was ich nicht finde. Und da hat er gesagt, ich kann mit den Ohren wackeln. Das fand ich großartig. Er kann sogar getrennt voneinander mit den Ohren wackeln. Bitte.
Eine Frage eigentlich, immer, die vielleicht so ein bisschen vermitteln kann zwischen deinem Unbehagen und ihrer Frage. Da Kuhn Bandit nur einer der Kronzeugen der Gegenbeckenbauer-Bewegung ist, hat er so ein bisschen weniger Gewicht dadurch, dass man mit ihm nur telefoniert. Ist das sozusagen das Problem? Denn Ruben Bauer im Fernsehstudio und so weiter, der weit weniger wichtig ist, also wo die Fallhöhe gar nicht so groß ist, da fände ich es nicht problematisch, wenn man mit dem nur telefoniert hätte, überhaupt nicht. Mhm. Also dieses grundsätzlich, man kann nicht telefonieren, aber mir scheint das eher so zu sein, weil er so eine wichtige Figur ist, die gegen die anderen steht. Mhm.
Ist richtig. Ist eine zentral wichtige Figur. Ja? Der ist vielleicht nach Beckenbauer sogar fast die zweit- oder drittwichtigste Figur in dem ganzen Ding. Ich finde, es kriegt eine Schieflage dann. Ja? Wenn alle anderen Figuren wirklich beobachtet werden. Es fehlt ja total die Beobachtung. Ich sag ja nicht, ob er schwitzt oder wie auch immer. Der fällt ja raus, der Bursche. Der Kuhn Bandit, ja. Und das finde ich, natürlich, du kannst immer, du wirst wahnsinnig viel telefonieren in so einer Reportage bei Leuten, die dann nicht auftreten. Und es gibt natürlich auch ein paar Leute, wie dieser Comiczeichner, ist das der Mörs, wo keiner weiß, wie er aussieht oder sowas. Klar, man kann sich auch vorstellen, eine Reportage zu schreiben über jemanden, mit dem man halt nur telefoniert. Aber das sind Sonderformen. Normalerweise muss man bei so einem Stück, ja, es ist ja so angelegt, ich habe ja nicht drüber geschrieben, einen Tag mit Franz Beckenbauer. Da fiel ja natürlich der Kollege Kuhn Bandit schon mal raus und auch die Kritik. Ja. Es sei denn, ich hätte Glück und ein Beckenbauer-Kritiker wäre da gewesen. Nur, es gab zu der Zeit fast überhaupt keine Beckenbauer-Kritiker. Manchmal verschwinden die dann auf einmal. Ja. Gibt es einfach dann nicht. Angela Merkel-Kritiker werden auch immer weniger. Vielleicht muss man das alarmierend finden. Gut, so. Aber in dem Fall wäre es zwingend gewesen, weil ich dann auch aus diesem Leitartikel-Tonfall da rauskomme. Das sind ja alles wichtige Dinge. Es war ja auch wichtig, dass man sagt, pass mal auf, die Beckenbauerei, deswegen fand das, da kommen wir uns gleich nochmal zur Leserreaktion. Denn dem Leser ist das oft wurscht. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja? Der Leser redet ja nicht über Reportagen, so wie wir jetzt über Reportagen reden. Ob der Kuhn Bandit hertelefoniert wird oder nicht, der Leser sagt immer, eigentlich werden die Gelder, die wir der Zeitung geben, verprasst. Der Leser würde wahrscheinlich eher sagen, gut, dass er zu Hause geblieben ist. Ja? So. Aber wir als Reporter sagen natürlich schon, wir müssen uns dem Ideal annähern. Ja? Und ich merke es wirklich, dass man selbst bei so einer relativ kleinen Geschichte, bei dem Ausschnitt, den ich mir gewählt habe, hätte ich mit Kuhn Bandit reden müssen vor Ort. Oder ich hätte halt jemanden finden müssen in Nürnberg oder sonst wo, der statt Kuhn Bandit hätte auftreten können. Und der meine Argumentation, die ich da trage, ja, einfach ein bisschen übernommen hätte. Ja, dass man es dialogisch entwickelt oder dass man irgendwelche sonstige Dinge aus der Beobachtung herausfindet. Bitte.
Oder man tut den Kuhn Bandit gleich ganz nach vorne und verkürzt ihn noch mehr. Man sagt einfach nur, da ist ein Mann, der in all diesem Franz-Jubel derjenige ist, der jetzt hier einen Anti-Franz-Club gründet. Und das ist für uns der Anlass, mal zu schauen, warum ist dieser Mann irgendwie überhaupt, wieso ist der die Betrachtung wert? Und zwar nicht nur, weil er alles toll macht und uns ein super WM, sondern weil er eine ziemlich gespaltene Persönlichkeit ist. Also ich hätte ihn vielleicht ganz nach vorne gepackt. Und ja, was mir aufgefallen ist, ist hier diese eine Stelle, und vielleicht erzählt all das am Ende mehr über das Land als über den Helden. Das fand ich super schön und dachte, wow. Und dann zum Schluss fehlte mir eigentlich noch so ein bisschen die Antwort darauf, was das über uns sagt, wenn wir diesen Mann so doll behandeln, wenn wir diesen Mann so lange betrachten und so viel über ihn lesen. Das ist ja der Absatz, in dem sozusagen die gesamte Fallhöhe hergestellt wird. Er, der Held unseres Landes, zum Schluss kommt raus, zwischen Heldentum und Lächerlichkeit irgendwie eine ordentliche Reibung bei dem. Und das wäre so die Frage gewesen. Wisst ihr, ich habe den hinten gelesen und fand den super. Und dann dachte ich, eigentlich wäre das der eine Dreh nach vorne gewesen, wo ich gedacht hätte, wir gehen jetzt gleich von der Meinungsspaltung über ihn aus. Aber wie gesagt, das ist echt auf dem Niveau.
Ja, nee, das ist ja, erstmal danke fürs hohe Niveau. Und in der Tat, das sind ja alles sehr wertvolle Gedanken, die man dazu haben kann. Bitte, wer bist du?
Miriam Büttner, freie Journalistin. Ich fand das, als ich den Text gelesen habe, ein bisschen merkwürdig mit diesem Kuhn Bandit. Ich fand das skurril, dass der da irgendwo mit seinem Europa-Dings da sitzt auf einmal was gegen den Franz Beckenbauer hat. Ich habe mich gefragt, warum?
Ja.
Also hast du denen das gefragt, woher das kommt, diese Antipathie?
Ja, 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 sicher. Beckenbauer ist so ein Vertreter der Großen, der Großmachtsleute, der Großfunktionäre. Und Cohn-Bendit ist im Prinzip ja einer, der die Basis stärken will.
Ja, das ist klar.
Beckenbauer hat wahnsinnig viel Wahnsinn gesagt. Er hat irgendwie erzählt, dass er also mit dem Stadion, der wird sich ein Terrorist finden, der das Stadion in die Luft sprengt oder sowas. Das ist ja ein extrem, es wird ja alles aufgezeichnet hier, vielleicht bitte schneiden. Aber Franz Beckenbauer ist ja ein einfach strukturierter Mann. Ja? So. Und der Cohn-Bendit hat das Gefühl, dass der Beckenbauer sich einspannen lässt von den Großmächtigen des Fußballs, was auch zum Teil wirklich stimmt. Ja? Und deswegen hat er eine Position. Er sagt nicht, der Beckenbauer einigt irgendwie, der ist für alle Leute ganz klasse oder so. Zum anderen findet er den grundsätzlich unsympathisch.
Ja,
Das, was ja grundsätzlich immer auch für uns alle der Anlass sein, wenn wir merken, jemand findet einen anderen grundsätzlich unsympathisch, muss man sofort hinfahren und genau das thematisieren. Ja? Würde ich noch viele Bilder von Franz Beckenbauer mitbringen oder sowas, ne? Und dass der richtig so ins Kochen kommt. Ja? Da gibt's ja so verschiedene. Mittlerweile hat man ja so Videorekorde, die man auch DVD, mit denen man damit. Wenn man da, kann sich ja wunderbar vorbereiten auf solche Sachen. Und dann dieses Zitat von Beckenbauer zum Beispiel, da wird sich doch ein Terrorist finden, der das Stadion in Luft sprengt, das habe ich sogar auf DVD. Das nimmst du mit zum Cohn-Bendit, der flippt dir schier aus. Oder? Das ist ja ein super Teil in deiner Geschichte. Und das ist halt alles verschenkt.
Ich wusste halt nur nicht, hat der irgendwie, mag der den einfach persönlich nicht, weil er ihn mal getroffen hat und ihn doof fand oder was steckt da dahinter? Das kam mir da nicht so
ist,
klar rüber.
Ist auch richtig, wäre auch so eine Geschichte gewesen, glaube ich, eine Geschichte gewesen, die man hätte anders lösen können. Wir müssen ein bisschen aufhören, weil die sprachkundlichen Leute da hinten sitzen, dass man nicht noch Fehler macht in dem, was man sagt. All diese Dinge, du hast vollkommen recht, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Der Cohn-Bendit hat, mit dem habe ich telefoniert zwischen zwei Sitzungen. Da ging es gerade hoch her und so weiter. Ne? Da hat man einfach sagen, pass mal auf, noch 2-3 Tage länger Zeit, vielleicht kriegen wir ihn noch. Oder wir haben darüber gesprochen, gerade jemand sagte, wir müssen uns die Freiheiten schaffen. Handelsblatt. Wir wissen selber schon als Reporter, dass wir die Freiheiten bekommen. Ja? Auch die zeitlichen Räume einfach uns schaffen. Da hätte ich einfach mehr für die Sache auch kämpfen müssen. Ja? Nur, und da sind wir wieder bei der Tageszeitungsarbeit, ist nicht immer möglich. Es gab beim Entstehen dieser Geschichte einen Anlass, und den habe ich nicht mehr genau im Kopf, warum wir relativ schnell das machen mussten. Ja? Also nicht noch 2-3 Wochen warten konnten oder sowas. Ich glaube, es war so, dass der Beckenbauer kurz danach auf seine Welttournee gegangen ist oder dann ewig wieder weg war. Und nee, es war so genau, es war, glaube ich, dieser Confederations Cup war dann auch vorbei. Jedenfalls das Thema Beckenbauer war total hoch. So. Und da gibt es ja immer so einen Korridor, wo man sagt, jetzt ist am Sonntag ist das Ereignis vorbei. Ja, ich habe manchmal das Gefühl bei Tageszeitungen oder bei mir selber auch, ich will ein Beispiel erzählen. Neulich war es so, Stoiber in Kreuth. Das war die Stoiber-Nummer in Kreuth. Vorher Pauli, wir wissen es alle noch, es ging hoch her. Dann war Kreuth. Kreuth war Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich habe dann eine Recherche gemacht drumherum. Ich habe mit verschiedenen Stoiber-Kritikern gesprochen in Miesbach und das war auch ganz toll. Und mit einem Menschen, einem Bürgermeister, der total Stoiber-Fan war und eine Kritikerin, eine Frau, war klasse und bin dann nach Kreuth gefahren und wollte so diese Stimmung einfangen da. Ja, und die haben gesagt, die Geschichte muss nach Möglichkeit am Dienstag im Blatt sein, Mittwoch ist Kreuth zu Ende. Es ist mittlerweile einfach so. Da kommt gleich auch drauf, warum der Druck so wahnsinnig groß ist. Wir haben sowas im Fernsehen rauf und runter. Wir kriegen Kreuth von morgens bis abends. N24 und ich bin ja ein großer Gegner von diesen roten Lauf. Ich habe ja, wenn man ins Bett geht, hat man immer so ein rotes Laufband mittlerweile. Ja. Manchmal auch totaler Wahnsinn. Schweinsteiger ist Wettkönig oder Schweinsteiger, wer dann alles gedopt ist. Da schreibt dann irgendwie die TZ irgendwelchen Müll oder so, ja. Und dann kommen dann diese wichtigen Anzugträger, das wird ja alles mitgeschnitten hier. Aber diese Manager-Journalisten, die da sitzen bei NTV, ja, die alle so ein bisschen mich erinnern an diesen Nachrichtensprecher von den Simpsons. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ja, das ändert das Wetter. Am besten war es übrigens, dann komme ich gleich zurück, als Christoph Daum, den vielleicht der eine oder andere kennt von euch, ein Trainer von Köln, jetzt Trainer in Köln, Christoph Daum aus der Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Köln gesagt hat, er wird nicht Trainer des 1. FC Köln. Ja, dann sind die live auf Sender gegangen. Christoph Daum saß da. Und dann liefen so lauter Hals-Nase-Ohren-Patienten um den rum, weil das war direkt aus der Klinik, weil der weiß genau, wie er sich inszenieren muss. Und die haben dann so diese Stützen gehabt, wo so diese ganzen Kanülen dranhängen, so, was man da alles hat, ja. Hatten total verbundene Nasen teilweise und schlichen da so drum rum. Und Christoph Daum sagte, ich kann nicht Trainer des 1. FC Köln werden, weil mir meine Mandeln rausgenommen worden sind. Das wurde inszeniert, als wenn gerade, da habe ich wirklich gedacht, die Simpsons sind gar nicht so weit weg von dem, was wir erleben, ja. Der zeitliche Druck, zurückzukommen. ist natürlich das Fernsehen. Und beim Stoiber war es jetzt so, dass bei uns irgendwie der Druck war, wir müssen den Stoiber am Dienstag haben, weil Tageszeitung hat natürlich noch einen anderen Aspekt. Wir haben Leitartikel zum Thema. Wir haben die Aufmachung auf der 1 zum Thema. Wir haben auf der 4 etwas zum Thema. Ja? Du bist als Reporter in so einer Tageszeitung immer Teil eines Ganzen. Ja? So. Und ich bin nach Kreuth gefahren und habe gesehen, die Geschichte wäre nicht die gewesen, nochmal wieder die Gegner von Stoiber zu befragen oder die Befürworter. Die Geschichte wäre gewesen, dieser Medienwahnsinn, der da stattfindet. Da sind CSU-Leute, die erzählen dir, es ist alles wunderbar. Und kein einziger Journalist, keiner, nicht mal der von Münchner Merkur, jetzt nicht gegen den Münchner Merkur, aber wo ich eigentlich gedacht habe, der wird eher sagen, keiner transportiert das nach draußen. Die Leute sagen, es ist alles bestens, und die Reporter sagen, es ist alles gelogen, es ist alles, die Stimmung ist miserabel. Ja? Das war wirklich, das war bizarres Theater, was da aufgeführt worden ist. Ja? Man hätte eine Mediengeschichte machen können, die hätte, die wäre spannend gewesen, die wäre auch mal ein anderer Aspekt gewesen zu dem ganzen Ding. Ja? Nur da hättest du einfach Zeit haben müssen. Hättest du sagen müssen, okay, ich kann jetzt nicht aktuell, ich muss um 16 Uhr abgeben, ich schiebe das jetzt alles raus mit dem Stoiber, wir machen zum Wochenende die große Mediengeschichte. Nur, du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, ob Stoiber am Mittwoch vielleicht zurücktritt. So. Ja? Da hast keine Ahnung. Aber eigentlich ist es so, oder das wäre mein Antrieb gewesen, oder das wäre das, was ich lieber gemacht hätte, nicht einen aktuellen Stoiber, der im Prinzip ein Teil der Berichterstattung ist, die wir auch sonst haben, sondern einen eigenen Aspekt fürs Wochenende. Und früher war es so, das ist keine Kritik an der SZ, die natürlich eine großartige Zeitung ist und wo man alles machen kann, und deswegen bin ich auch immer noch da und ich finde auch, sollten viel mehr Reporter nicht zu den Magazinen gehen, sondern bei Tageszeitungen bleiben. Der Druck ist einfach da. Das Blatt muss sich verkaufen. So. Und es gibt auch einen inneren Druck in so einer Zeitung. Ja? Und deswegen, früher war es anders, als Rehl Heise noch da, das waren natürlich fantastische Autoren oder so. Da war oft so, die SZ hat oft so das Klischee gehabt oder die Anmutung, Kaffeehauszeitung hat man damals gesagt. Ja? Die kommt dann zwei Tage später, aber da kommt da ein Riesending. Ja? So mal wirklich alles rein, was man noch so, was so am Rande liegen geblieben ist, kleine Dinge und die Größe verstehen. Ne? Nur die Zeit haben wir eigentlich heute nicht mehr. Oder ganz, ganz selten. Bitte.
Gibt es für dich ein Idealverhältnis zwischen Orchideen auf einer Seite 3 und dem, was politisch aktuell, wirtschaftlich, kulturell aktuell ist?
Also erstmal müssen die Orchideen sitzen. Das ist auch wieder total, Orchideen müssen sitzen. Sie müssen blühen. Sie müssen, man muss genießen, man muss sie genießen können, die Orchideen. Ja? Also es gibt nichts, wenn man sagt, jetzt machen wir mal irgendwie, wir haben so verschiedene Phasen gehabt auf der Seite 3, es gab vielleicht mal eine Phase, wo dann die Orchideen vielleicht dünn gesät sind, das ist alles schiefe Bilder, aber ihr wisst, wie ich es gemeint habe. Und wo dann da irgendwas für nichts steht oder sowas. Wenn es total irrelevant ist, sagen wir es mal so, ist es auch immer schwierig. Ja? Du hast Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Politik und am Freitag dann das Porträt eines Milchmanns oder sowas. Ja? Da fragt man sich, warum ist das jetzt so? Ist immer die Frage von Relevanz oder Nichtrelevanz. Ja? Die Mischung ist stark im Moment ist es stark politiklastig. Das ist eine Kritik, die ich jetzt nicht, ist nicht meine Kritik, sondern ich fasse mal das zusammen, was ich höre. Ja? Und das ist für den, da ist vielleicht was dran. Ja? Aber das ist halt auch so, weil wir einfach, man muss sich da, wir sind vielleicht noch am Anfang dieses Prozesses des Sich-Befreiens. Wir haben jetzt noch die Internetausgabe dabei, wo auch wahnsinnig viel aktuelle Politik drin ist. Ja? Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, auf der Seite 3, das anzubieten, was wirklich die Liebhaber auch wollen, nämlich die gut geschriebene Reportage. Wobei auch da, möchte ich ganz klar sagen, das Bedürfnis wird vom Leser nicht formuliert. Das Bedürfnis vom Leser ist, wenig Fehler haben, aktuell sein. Es gibt keinen Leser, der sagt, wir möchten eine Geschichte haben, darüber eine schöne Reportage haben. Es gibt bei mir ein paar, man hat, wenn man das ein paar Jahre macht, kommt logischerweise, gräbt man sich bei den Lesern so ein, dass die einen oder anderen kennen, und sich dann auch mal melden und sagen, schön, dass Sie und so bla bla. Ne? Und wir haben ja gute Reporter bei uns im Haus, das ist ja keine Frage. Aber das grundsätzliche Bedürfnis ist nicht da. Das ist das, was ich mir wünschen würde bei den Lesern, dass sie einfach sagen, pass mal auf, wir wollen einfach auch wieder was anderes haben. Man hört es manchmal, man hört es auch so, ist doch toll, dass ihr nicht immer auf der ersten Seite schon, auf der zweiten das, endlich mal auf der 3, dann mal was völlig anderes, was uns rausnimmt. Weil wir haben das andere ja auch überall in der Zeitung. Ne? Aber es ist nicht da, das Bedürfnis. Und wenn du dir anschaust, wie die Auflagenzahlen der SZ, die sehr gut sind, als wir früher diese Kaffeehauszeitung noch waren, dann waren sie nicht so gut. Ja? Und das ist so eine Liebhaberargumentation. Die höre ich auch sehr oft. Das will ich auch heute wieder und heute Abend wieder hören. Warum macht ihr nicht mehr schöne Geschichten? Ja? Aber das ist halt auch immer eine Frage von Relevanz. Also ein paar schöne Geschichten. Wir können nicht wie Klaus Brinkmann nach vier Monate mit einem Afrikaner nach Afrika fahren und eine super Geschichte machen. Das ist einfach, das ist aus Geldmöglichkeiten nicht da, aus Zeitmöglichkeiten nicht da, vor allem aus Platzmöglichkeiten nicht da. Und die Talentfrage stellt sich dann natürlich auch immer, die Talentfrage. Wir können natürlich die Geschichte von Henning Sussebach eher machen, die Geschichte eines Flaschensammlers. Ja. Nur, ketzerisch gefragt, hätte ich mir auch, kann man sich dann fragen, ist das relevant? Und ich weiß auch, dass bei diesen Gremien eine Zeit lang so die Frage im Raum steht, ist das eigentlich relevant, so eine Geschichte zu machen? Ja? Die ist natürlich relevant, es ist vielleicht eine versteckte Relevanz, es ist eine Relevanz, die weniger offensichtlich ist, wie die zum Beispiel mit dem Afrikaner. Aber hätte man natürlich bei uns auch so machen können, in der Tat. Ja. Stimmt schon. Aber wie gesagt, das Bedürfnis beim Leser ist, wir kennen den Leser nicht, der Leser ist ja das unbekannte Wesen, ja. Aber ich würde mir wünschen vom Leser, ich finde, es sind zwei Diskussionen, die wir führen. Wir führen auf der einen Seite diese Reporter-Diskussion, die auch natürlich immer eine Liebhaber-Diskussion ist, und auf der anderen Seite den Leser. Und vielleicht müssen wir den Leser auch stärker erziehen. Beim Tagesspiegel gibt es ja diese Elemente. Es gab sie vielleicht nochmal stärker, oder es gibt es sie so. Bei der Zeit ist das ganz klar, ist das auch eindeutig. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass sowas mit den Leuten zu tun hat, die das schreiben, und auch mit den Leuten, die den Platz schaffen in so einer Zeitung, ja. Ob das jetzt Kurt Schnibben ist oder Giovanni Di Lorenzo, der auch bei der SZ lange gewesen ist, den ich ganz am Anfang noch erlebt habe in seiner Zeit, da war er noch viel jünger, Seite 3 Chef. Ich glaube, dass man solche Leute auch braucht. Ich glaube, dass es eine Diskussion in so einer Zeitung gibt, wir brauchen das jetzt. Ja? Und natürlich ist das ein Schmuck, eine Reportage. Natürlich kostet die Geld. Ja? Aber man braucht es. Und natürlich ist es leichter, also wenn man die Kontakte hat, platzmäßig leichter, etwas aufzudecken. Wenn man sagt, wir machen jetzt Siemens und wir haben jetzt 3 Wochen lang immer mal wieder da was und da was und da was und da was und da was. Ja. Aber mir, wenn du mich jetzt direkt fragst, das Verhältnis zwischen Geschichten und zwischen aktueller Politik ist auch für mich in einem Verhältnis, was im Moment nicht so richtig glücklich ist. Sagen wir es mal so. Bitte.